Ich bin Matthias Florek, ich komme aus dem fernen Kassel. Heute die südliche Route gewählt und habe mich hier durch die Berge, Hunsrück, bei uns da hinten, nee, Hunsrück ist das geil, ist egal, habe mich durch die Berge gequält und bin dann aber in den Sonnenschein reingefahren, also richtig, das war so richtig am Regnen und Richtung Köln und dann kurz bevor der Dom sich gezeigt hat, strahlte die Sonne auf. Jetzt, ich bin in einem Alter, da war der FC noch richtig gut. Und das war die Zeit, wo ich Köln-Fan wurde. Deshalb liebe ich diese Stadt und die Domstädter. Ne? Und ich finde das so cool, dass ihr eine Stadt seid, die nach dem Dom eigentlich so symbolisch genannt ist. Der echte Mittelpunkt ist. Und man fährt dann so über die Brücke und sieht den so vorne vor sich hin. Und ich freue mich immer, wenn ich nach Köln reinfahre. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich eingeladen wurde. Völke, danke nochmal, dass ich euch ein bisschen von mir und meinem Herzen und dem, was ich tue und das, was wir tun, mitteilen kann. Was heißt wir? Ich gehöre zu dem Missions-Team von Vineyard. Ja, wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben uns zusammengetan. Es gibt dann dieses Dach, ne? Das ist die so lose Verbindung dort oben, weil wir Vineyards, wir sind alle freiheitsliebend, ne? Das ist alles freiwillig. Aber wir haben eben Dach und Dach hat einen Partner, das ist die Organisation Logos. Ihr seht da hinten so einen Stand und da sind ein paar Flyer. Ich werde da nicht wahnsinnig viel drüber erzählen. Wer da Infos möchte, findet die dort. Wir sind so dieser Partner und wir machen zusammen Projekte, wo es Sinn macht, dass Vineyards sich zusammentun, dass man mehr Ressourcen hat. Zum Beispiel ein Projekt, wir haben in Sambia geholfen und da gibt es ein kleines Video und es wäre cool, wenn wir das jetzt abspielen könnten. Dann seht ihr ein bisschen, was wir machen, da muss ich nicht so viel erzählen darüber.
Liebe Vineyards, liebe Freunde und Freundinnen, vor einiger Zeit hat sich Marius Bühlmann an euch gewandt und von der katastrophalen Situation in Sambia berichtet. Eine Jahrhundertdürre, die das Land immer noch fest im Griff hat, führt auch in unseren Vineyards in Sambia zu Hunger und Leid. Heute allerdings möchten wir uns ausdrücklich für eure Großzügigkeit bedanken. Diesen Dank sprechen wir als Vineyard Dach und unserem Partner Logos Global Vision, aber auch ganz besonders als Family in Sambia. Die Menschen in und um unsere Vineyards lassen ihre tiefste Dankbarkeit ausrichten. Dank eurer Unterstützung konnten wir 2400 Menschen mit lebensnotwendigen Lebensmitteln im Umkreis von 5 Vineyards versorgen. Dazu haben wir noch 620 Maissäcke, a 25 Kilo an die Bevölkerung geben können und einen Brunnen in Endola bauen können. Ein weiterer Brunnen ist bereits geplant und finanziert und wird demnächst auch umgesetzt. Das sind eben genau diese Maßnahmen, die für die Menschen vor Ort von unschätzbarem Wert sind. Die aktuelle Dürresituation in Sambia ist höchst dramatisch. Fast die Hälfte der Bevölkerung, rund 10 Millionen Menschen, leidet unter der schweren Dürre, die seit Ende 2023 anhält und sogar noch verstärkt wurde durch das Klimaphänomen El Nino. Viele Familien haben ihre Ernte verloren. Viele Familien hungern und kämpfen täglich ums Überleben. Doch mit eurer Unterstützung konnten wir den Menschen Hilfe, Hoffnung und Unterstützung geben. Im Namen von Damas Kamfama, dem Leiter der Vineyard-Bewegung in Sambia, möchten wir euch unseren tiefsten Dank ausrichten. Wörtlich sagte er: Wir danken allen Freunden und Spendern für die großzügige Unterstützung in einer Zeit der Not. Die Hilfe hat uns Hoffnung in der Dunkelheit gegeben und war für viele eine lebensnotwendige Hilfe. Möge Gott euch reichlich segnen. Lasst uns auch weiterhin an unsere Familie in Sambia denken und sie in unseren Gebeten unterstützen. Wir sind auch für jede weitere Hilfe dankbar, da sich die Lage in Sambia weiterhin verschlechtert. Viele Grüße und viel Segen.
Genau, das war übrigens mein Sohn Jeremy, da bin ich besonders stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war sein erstes Video und ich finde, er hat das super gemacht, aber das Thema ist halt ein typisches Thema, wir begegnen Not, wo es Sinn macht, dass man zusammenhält und zusammen agiert und dafür gibt es dann eben dieser Partner Logos, die Organisation, die leite ich eben zusammen mit meiner Schwester und wir sind dann sozusagen die Profis, die dann dort unten helfen und das zusammenleiten und die Beziehung auch aufgebaut haben und wissen, dass die Hilfe dort unten ankommt und wirklich auch Sinn ergibt. Eben, ich möchte mich wahnsinnig lange darüber aufhalten. Wer mit mir darüber reden will oder wer Infos möchte, findet die dort. Sonst gibt es auch immer ab und zu mal Informationen von uns als Missions-Team im Internet. Ich möchte mit euch über ein Thema reden, das wirklich bei mir gerade sehr aktuell ist und sehr nah dran ist. Und das Thema ist zwischen den Zeiten. Nicht irritiert sein, es sind viele Zettel. Ich gehe nicht auf alles ein, was hier auf meinen Zetteln steht. Aber wer dann mehr davon wissen möchte, ich habe ein paar Kopien davon mitgebracht, der kann nachher diese Zettel haben, weil es ein eher tieferes Thema ist, das ich aber, und da bin ich mir sicher, gut mit euch bearbeiten kann. Und wer dann eben mehr Infos möchte, kann mich fragen und wir können dann, der kann dann die Notizen haben. Was ist das Thema? Das Thema ist zwischen den Zeiten. Folgende Problematik ergibt sich. Wir als Vineyard und auch andere, die zu den pfingstlich-charismatischen Gemeinden gehören, wir glauben daran, dass Gott heute genauso wirkt wie vor 2000 Jahren. Das ist unser Thema. Ja, wir gehen hin und beten für die Kranken, wir beten für die gebrochenen Herzen sind, wir beten für die Menschen, die wirklich Not haben und wir erwarten, dass Gott wirklich agiert. Amen. Gleichzeitig aber erfahren wir, und es ist einfach eine Realität in unserem Leben. Wir erfahren Leid und Schmerz und wir sehen das in unserem eigenen Leben. Wir erfahren das manchmal in unserem eigenen Körper und wir erfahren das in unserem Umfeld. Bei mir, ich gehe in das Jesuszentrum in Kassel, weil bei mir gibt es so im Umkreis von über 100 Kilometern keine Vineyard. Wir gehen in das Jesuszentrum in Kassel. Bei uns von unseren Leitern ist ein junges Paar, ist die Frau mit zwei Kindern, die ist an Krebs verstorben vor wenigen Wochen. Mein Vater selber und mein Vater, der hat das Werk gegründet, wo ich jetzt mit meiner Schwester zusammen drin sind, der war ein Mann Gottes. Der ist durch die Welt gezogen, der hat Bibeln geschmuggelt, der hat sich Verfolgungsjagd mit dem KGB geleistet, der hat im Kreml-Kongresspalast gepredigt, der hat Menschen geheilt, der hat Wunder erlebt und trotzdem in seinen letzten Jahren ist sein Körper, der hat einfach nicht mehr mitgemacht, der Körper. Und er ist dann vor wenigen Wochen verstorben. Wir hatten ein Familienfest gehabt, die ganze Familie war da und er ist hochgegangen, er hat sich ins Bett gelegt und dann ist er einfach eingeschlafen und war tot. Und wir erfahren auf einmal, dass wir beides haben. Und jetzt kann man sagen, wir erahnen, das ist okay so, aber ich möchte mit euch dem heute mal wirklich auf den Zahn fühlen. Warum ist das eigentlich so? Wir erfahren es auch bei anderen. Martin Bühlmann ist ja fast jedem bekannt, der in der Vineyard ist, muss jetzt nicht jedem bekannt sein, aber Martin Bühlmann ist eben der eigentlich die Vineyard-Bewegung in diesen drei Ländern gegründet hat. Er hat einen Schlaganfall gehabt. Und der war eine Weile mein Mentor und hat mich in meinen extrem schwierigen oder in meiner extrem schwierigen Lebensphase begleitet. Und ich telefoniere häufiger mit ihm und der sagt mir das dann auch. Er sagt, ich verstehe jetzt, dass tatsächlich Leid Teil dessen ist, dass wir erfahren. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite diese Sache, dass wir ja Gottes Kraft genauso erfahren. Jetzt probieren wir das mal, können wir die anmachen? Martin hat mir dann einen Vers genannt, als wir gesprochen haben. Muss ich irgendwas tun? Oder? Ah, super, da ist es. Super. Martin hat mir einen Vers gesagt und wir haben darüber geredet. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und das sind auf einmal Töne, wo Leid Teil von dem ist, was wir tatsächlich erleben. Und als Martin mir das gesagt hat, hat er am Telefon gesagt, hey Matthias, ich verstehe jetzt wirklich, dass wir mitleiden, dass es Teil unserer Reise ist. Und ich habe das mitgenommen, das war ein Tag nach dem Tod von meinem Vater und ich habe mit ihm telefoniert. Ich habe das mitgenommen und wenn man dann mal reingeht in die Texte, tatsächlich kommen wir in diese Spannung rein, in ein Leben zwischen den Zeiten. Wir haben die eine Zeit, wo wir die Wunder erleben, wo wir Zeichen erleben und wir haben die zweite Zeit, in der anscheinend Leid ein Teil dessen ist, was wir als Nachfolger von Jesus erfahren und machen. Wir haben Verse, die sagen und reden zu uns über das Überwinden, über die Herrlichkeit Gottes. Und mal ehrlich, wenn ihr das kennt, wenn wir Gottesdienst haben und wir die Augen zumachen und wir machen Anbetung, wir erfahren Gottes Gegenwart. Es gibt kein Gefühl auf dieser Welt, das dem gleichkommt. das bewegt, das ist so ähnlich, als ob man in ein Instrument ist und dann in das Orchester der Ewigkeit reinkommt und mitspielt. Das ist, was wir erfahren, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Es gibt nichts, was dem gleich ist auf dieser Welt. Warum ist das so? Weil Anbetung ist Teil dessen, dass wir hineintreten in das Reich Gottes, das schon hier und jetzt unter uns ist. Das ist ein Vineyard-Motto übrigens. Wir sagen immer, dass wir leben in dem angefangenen Reich Gottes, das vollendet wird, wenn er wiederkommt. Und da möchte ich mit euch heute mal mehr reingehen, weil wir haben das, wir haben diese Anbetung, dass wir hineinkommen in die Symphonie von dem, was Gott spielt und in unserem Leben tut. Und gleichzeitig haben wir Verse, die sagen, hey, Leid ist Teil von unserer Reise. Ich habe dann mal nachgeforscht und ich habe einen Bibelkommentar gefunden, eines der besten. Habe ich das nicht? Au, ich habe es nicht angemacht. Jetzt wird es klappen. Ich habe einen Bibelkommentar gefunden. Das ist eines der besten Bibelkommentare meiner Meinung, die es gibt. Und dort stand tatsächlich, Leiden ist keine Unstimmigkeit im göttlichen Plan oder ein Versehen im Leben der Gläubigen. Leiden ist ein unvermeidbarer und notwendiger Teil von Gottes Plan für Christus und seine Gemeinde. Und das kommt aus einem der besten Bibelkommentare, die man finden kann, zum Beispiel hier zu Römer 8, 17. Lass uns das nochmal lesen, dass wir das wirklich verinnerlichen. Leiden ist keine Unstimmigkeit im göttlichen Plan oder ein Versehen im Leben der Gläubigen. Leiden ist ein unvermeidbarer und notwendiger Teil von Gottes Plan für Christus und seine Gemeinde. Warum? Das war meine erste Frage. Und ehrlich, ich habe mich frisch auf diese Reise begeben. Ich habe wirklich dann gesagt, woher kommt das? Warum ist das so? Warum ist Leid ein Teil dessen, was anscheinend zu unserem Glaubensweg und zu unserem Leben gehört? Wenn man dann mal reingeht in die Schrift und wirklich das versucht zu finden, gibt es ein Grundverständnis von einigen der jüdischen Gelehrten in der Zeit von Jesus und der davorliegenden Zeit. Und zwar hat man damals geglaubt, dass es nicht einen Messias gibt, der kommt, sondern tatsächlich, dass es zwei Messiasse gibt. Ich habe falsch gedrückt. Ja, genau. Super. Dass es zwei Messiasse gibt, die kommen werden. Und zwar einmal den Messias Ben Josef, also der Messias des Josef, und dann den Messias Ben David, den Messias des Davids. Warum hat man das geglaubt? Das Problem war, dass in dem Alten Testament, in der Tanach, wie das so heißt, für unsere jüdischen Freunde, die Tanach, das Alte Testament, in dem Alten Testament waren Prophezeiungen für den Messias da, die waren überragend. Wir lesen, dass der Messias ein König sein wird, dass er der Retter sein wird, dass er regieren wird. Wir lesen das in Jesaja, er kommt, Jesaja 9 zum Beispiel. Der Messias kommt und wird überwinden. Der König kommt. Das heißt, wir haben dieses Bild eines Messias, der alles einnimmt und überwindet. Dann aber haben wir den Messias Ben Josef, den Messias, der kommt und zum Beispiel in Zacharia steht, der durchstoßen wird und wir werden um ihn weinen wie um einen Erstgeborenen. Jesaja 53, der Messias wird leiden und unter Schmerzen und Folter sterben für die Sünden seines Volkes. Und die haben die zwei Dinge nicht zusammenbekommen. Nicht alle, aber es gab genügend, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Wie soll der Messias auf der einen Art und Weise überwinden und ein König sein und die Feinde unter seine Füße bringen? Und auf der anderen Seite, wie kann er durchstoßen werden, wie kann er leiden, wie kann er sterben? Das sind zwei Dinge, die sie nicht zusammenbekommen haben. Und das war dann das Ergebnis, dass sie gesagt haben, eigentlich müssten zwei Messias kommen. Wir finden das übrigens auch im Neuen Testament, das Thema. Selbst im Neuen Testament, in Versen wie Lukas 19, Vers 10, dort kommt der Menschensohn als Diener, der sucht und findet, wer verloren ist. Und in Matthäus 21, 9 ist er der Sohn Davids, der auf den Thron kommen wird. Wir haben Gleichnisse, wo Jesus beides erzählt. Wir haben die Aussagen von Jesus, wo er sagt, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern als Diener sein Leben hinzugeben, sein Blut zu vergießen für die Erlösung von vielen, für das Vergeben der Sünden. Wir haben aber auch Gleichnisse wie in Lukas 19, 27, wo es sagt, der König wird alle Feinde vor seine Füße kommen lassen und die richten, die sich gegen ihn gestellt haben. Wir haben beide in dem gleichen hier, in dem gleichen Evangelium. Was bedeutet das für uns heute? Wie gehen wir damit um, dass wir zwei unterschiedliche Bilder haben? Dass wir zum einen das Bild haben, dass wir Überwinder sind, dass wir Gottes Kraft erfahren und zum anderen aber mit der Realität von Leid einfach konfrontiert sind und um uns herum erfahren, uns selber auch erfahren. Die ersten Christen hatten genau das gleiche Problem. Wenn man einmal drüber nachdenkt, sich in ihre Lage versetzt, wir bleiben mal bei den Jüngern. Ja? Die Jünger von Jesus, die haben in diesen 3 Jahren unglaublich große Dinge gesehen und erlebt. Wenn ich mir das vorstelle, manchmal versuche ich das mir wirklich vorzustellen, du läufst daher und dann stehen so Verse da, wie Jesus heilte alle. Alle. Jeder, der dahin kam zu dieser Versammlung, wurde geheilt und geht nach Hause. Das ist für uns unvorstellbar. Ich meine, wir erfahren das. Wir haben gerade God-Stories gehört. Wir erfahren Heilung. Ich habe das gerade erfahren. Meine Frau war letzte Woche im Krankenhaus. Es wurde eine Verengung im Herzen festgestellt, im MRT. Die haben die Operation durchgeführt, einen Katheter, haben den reingelegt. Dann wird so ein Ballon aufgeblasen und ein Stent gelegt. Und bei der Operation haben sie im Herzen nichts mehr gefunden. Und wir haben alle gefastet und gebetet, meine Familie in Indien, die haben da, mein Schwiegervater ist der Pastor von einer großen Gemeinde, alle haben gebetet und die haben ein echtes Wunder erlebt. Und der Chefarzt kam und hat das bestätigt, der hat gesagt, er kann es sich auch nicht erklären, sie hatten wohl da Engel gehabt. Ja? Wir erleben das. Auf der anderen Seite, meine Frau hängt jetzt rum, noch mindestens eine Woche und kann ihre Hand kaum bewegen, weil da so ein Ding durch die Vene gegangen ist und das waren riesige Schmerzen und sie durfte dann nicht mal unter Narkose sein. Sie hat das also auch erlebt. Wir haben also auf der einen Seite Wunder erlebt, auf der anderen Seite echtes Leid. Und das braucht, bis es heilt. Und das ist die Herausforderung. Wie kommt das? Wie erklären wir das, dass wir beides haben? Die ersten Christen. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben sich die Jünger mehr oder weniger zerstreut. Also Petrus hat seinen Versuch gehabt, da dran zu bleiben, hat es nicht geschafft. Johannes ist wahrscheinlich der einzige Jünger, der unter dem Kreuz war und das gesehen hat. Zumindest das von dem, was wir wissen. Und die ganze Hoffnung, wenn man diese Emmaus-Jünger mitkriegt, die ganze Hoffnung war zerbrochen. Und dann steht Jesus auf von den Toten. Und Ich kann mir vorstellen, dass da echte Euphorie geherrscht hat. Also wenn ich jünger gewesen wäre und ich hätte diese Welle durchgemacht von ich sehe Jesus, wie er durch das Land zieht, wie er in Jerusalem einzieht, wie ein König auf dem Esel empfangen wird. Das sind ja richtige Bedeutungen und die kannten alle das Alte Testament. Die wussten also ganz genau, was da gerade passiert. Das war für die keine Neuigkeit. Die wussten, erfüllt Jesus gerade Prophezeiungen, die hunderte, teils 700, 800 Jahre alt sind. Die erfüllen sich gerade hier vor unseren Augen. Dann stirbt er. Also das alles bricht in sich zusammen. Und dann kommt er und steht auf von den Toten. Und dann kommt Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in der Erwartung des Messias, in dem Verständnis des Alten Testamentes, ist das der Tag des Herrn. Das sind die Prophezeiungen. Das ist das neue Zeitalter hat hier und jetzt begonnen. Das heißt, wir haben jetzt erfahren, dass die Kraft Gottes auf die Erde gekommen ist und nicht nur von Jesus, der dann gezielt zum Beispiel seine Autorität gegeben hat, damit sie das Gleiche tun konnten. Nein, jetzt ist es ausgegossen auf alle. Deshalb, everyone got to play. Ja, das ist auch wieder so ein Vineyard-Motto. Jeder von uns kann mitmachen. Wir beten für die Kranken. Wir haben keine extra Superheroes und Heilige, die das alleine machen können, sondern wir machen das alle zusammen. Das ist ja diese neue Zeit. Und trotzdem haben sie aber erfahren, dass etwas nicht passiert ist. Die Welt hat nicht aufgehört. Die Welt dreht sich weiter um die Sonne und die Probleme blieben. überlegt mal, da war diese Idee, und ich kann mir das vorstellen, da war die Idee, jetzt das hört ja nicht auf. Heiliger Geist ist jetzt da, wir ziehen jetzt los. Jesus hat gesagt, bis zum Ende der Welt werdet ihr meine Zeugen sein. Aber trotzdem, die Welt hat sich einfach weitergedreht. Rom war noch da, Verfolgung war dann sehr, sehr schnell da. Ein Stephanus, aus strategischer Sicht würde man fast sagen, da hat Gott einen Fehler gemacht. Hier ist ein Diakon, der Zeichen und Wunder erlebt, der wortgewaltig ist, der einen unerschütterlichen Glauben hat und der wird kurz vor, nach dem Anfang seiner steilen Karriere, wird er gesteinigt. Das heißt, beides war auf einmal da. Wir haben das Reich hat angefangen, der Tag des Herrn war da, aber gleichzeitig sind die Probleme nicht weggegangen. Und die ersten Christen mussten genau damit umgehen. Und das ist das Neue Testament. Das Neue Testament fordert uns heraus, so wie sie am Anfang, so zu leben, endzeitlich zu denken. Wir richten uns aus, dass Gottes Herrschaft hier und jetzt angefangen hat, in unserer Mitte. Sein Reich ist hier. Deshalb sind auch die Zeichen und Wunder seines Reiches hier. Deshalb beten wir für die Kranken. Wir erwarten auch, dass sie geheilt werden. Deshalb beten wir für die gebunden sind in Sünde und wir erwarten, dass sie befreit werden. Ich habe das in meinem Leben erfahren, von Dingen frei zu werden, ist so unglaublich cool und befreiend und so toll. Und wenn man dann merkt, das kommt nicht wieder, weil Gott einen wirklich frei gemacht hat. Wir erwarten das. Normale Menschen, nicht super special, sondern normal, wir erwarten, dass diese Dinge passieren. Wir wissen aber auch, dass wir mit einigen Dingen immer zu kämpfen haben und auch werden. Und wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die nicht aufhören. Also was ist passiert? Was haben Sie verstanden? Sie haben verstanden, dass Jesus nicht kam, um das letzte Ende zu bringen. Jesus kam nicht, um das Ende zu bringen. Es war nicht der Tag des Herrn in ihrem Verständnis, sondern was passiert ist, Jesus hat den Anfang vom Ende eingeläutet. Das heißt, wir leben in dem schon jetzt, hier und jetzt in dem Reich Gottes und zugleich leben wir in dem noch nicht. Warum noch nicht? Weil der zweite Teil der Prophezeiung des Alten Testamentes ist noch nicht erfüllt. Wo Jesus wirklich König wird, wo er gekrönt wird über alle Erden, wo sein Name über alles ausgerufen wird. Offenbarung 5, 14, 13, 14, wo jedes Wesen auf der Erde, jeder, der je gelebt hat, sich vor ihm, dem Lamm und dem Vater beugen wird. Das ist noch nicht passiert. Und das bedeutet, dass wir damit umgehen müssen, dass wir ein Leben zwischen den Zeiten haben. Wir leben in dem angefangenen Reich Gottes und halten daran fest und wollen das und wollen auch, dass Gott wirkt unter uns und Gott will, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber wir leben auch in einer Zeit, in der das noch nicht vollendet ist. Und die Prophezeiung müssen wir verstehen, weil manchmal, es gibt auch Bewegungen unter Christen, wenn das nicht sauber unterschieden wird, dann kommt dieser Glaube auf, wir haben jetzt schon alles. Wir haben jetzt schon Reichtum, wir haben jetzt schon Gesundheit, wir haben jetzt schon all diese Dinge, aber das ist nicht richtig. Ich habe das hier aus einem super Buch, das heißt Effektives Bibelstudium. Es ist ganz typisch extrem schlecht übersetzt, der Titel. Im Englischen heißt das How to Read the Bible with All It's Worth. Hört sich viel cooler an. Aber das Buch bleibt trotzdem richtig gut. Und in dem Buch gibt es einen kleinen Absatz, wo die selber, die Autoren sagen, ah übrigens, das gesamte Neue Testament muss man so verstehen. Und wenn man das Neue Testament so nicht versteht, dann hat man die falsche Sichtweise auf. Was bedeutet das? Es bedeutet hier, dass es dieses Zeitalter gibt, in dem wir leben, in dem Sünde, Krankheit, Besessenheit, in dem alles da ist. Und es hat diese Kennzeichen, dass wir in einer gefallenen Welt sind. Und es gibt ein neues Zeitalter, das angefangen hat. Und das hat ganz andere Kennzeichen. Es ist die Gegenwart des Geistes, es ist Gerechtigkeit, es ist Gesundheit und es ist Friede. Und was ist jetzt passiert, ist ein bisschen klein. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Dieses Zeitalter ist mit der Kreuzigung und der Auferstehung zu Ende gegangen, dieser Welt. Es ist was komplett Neues passiert, als Jesus kam, als er gestorben ist und auferstanden ist. Aber er ist selber noch nicht wiedergekommen. Und das bedeutet, wir leben genau dazwischen. Wir leben in dem begonnenen neuen Zeitalter, aber noch nicht vollendet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Gerechtigkeit haben. Es ist seine Gerechtigkeit, die uns reinigt. Wenn wir zu ihm kommen, sein Blut macht uns rein von jeder Ungerechtigkeit. Deshalb können wir auch in der Anbetung in die Gegenwart Gottes gehen, weil wir rein gemacht sind. Aber vollkommene Gerechtigkeit, dass wir auch nicht mehr sündigen, das kommt in dem kommenden Zeitalter. Friede, wir erfahren seinen Frieden, aber wenn ihr ehrlich seid und ihr seid wahrscheinlich genauso wie ich, ja, ich kann aus Gottes Gegenwart kommen, aus einem super Gottesdienst oder aus einer Konferenz und am nächsten Morgen kommt irgendwie mein Sohn, macht was Blödes oder es gibt irgendwie ein Missverständnis mit meiner Frau und wir fetzen uns wieder. Warum? Wie bei dem Manna in der Wüste, wir brauchen immer wieder neu seine Kraft. Wir haben einfach noch nicht den vollkommenen Frieden. Das heißt nicht, dass wir keinen Frieden haben. Sein Friede regiert unsere Herzen. Aber wir müssen uns das holen wie ein Wasser, das wir jedes Mal neu trinken müssen. Brauchen wir seine Versorgung, um so zu leben. Gesundheit. Ja, Heilung haben wir. Natürliche Heilung, übernatürliche Heilung. Wir haben Zeichen und Wunder. Vollkommene Gesundheit wird uns erst versprochen in dem kommenden Zeitalter, wenn unser Körper umgestaltet wird nach dem neuen Bild. Das ist in 1. Korinther, das ist dieses 14., 15. Kapitel, ist super spannend. Wir werden umgestaltet in das Bild von Jesus, nicht mehr in das Bild von Adam. Das wird super spannend in der Ewigkeit, weil wir bekommen einen neuen Körper, der nicht mehr angefallen werden kann von dem alten, das hier ist. Gier zum Beispiel. In der ganzen Fülle. Gier ist ein bisschen hier falsch übersetzt. Ich habe mir das im Englisch nochmal angeguckt. Es ist dieser Hunger, den wir in uns haben. Wisst ihr, wir alle haben diesen Hunger, denn nach dem Sündenfall ist wirklich in uns was kaputt gegangen und das was abgeschnitten zu Gott. Und deshalb haben wir alle einen Hunger nach etwas. Die Welt hungert nach Dingen. So ein Hunger nach Leben, nach Erfüllung, nach Sinn. Und wir wissen, wir kriegen das nur in unserer Beziehung zu Gott. Es gibt keine andere Quelle, die wirklich satt macht. Das andere, das ist wirklich Schein. Es ist wie etwas Essen, das keine Substanz hat. Das füllt vielleicht den Magen, aber es gibt dem Körper nichts. Unsere Seele braucht das. Unsere Seele wird erst still werden, wenn wir wieder in der vollkommenen Gegenwart des Vaters sind. Warum ist das so? Ich habe mir ein paar Fragen dabei gestellt. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, was bedeutet Leid und dann auch besonders, und ich habe euch das am Anfang erzählt, wieso zum Beispiel trifft Leid den einen mehr und den anderen weniger? Warum ist die junge Frau, die heißt Sarah, in unserer Gemeinde gestorben? Warum eine Mutter mit zwei Kindern? Und ich finde das eine berechtigte Frage. Und wisst ihr, wenn wir an die Bibel gehen und uns wirklich dann da reinbegeben und sagen, ja, okay, wir leben in diesen Zeiten zwischen den Zeiten und wir erfahren auf eine Art und Weise Leid und andere erfahren es mehr und andere erfahren es weniger. Warum ist es so? Es ist vollkommen klar, dass es keine individuelle Antwort in der Bibel gibt darauf. Es gibt keinen Bibelvers, der dir oder mir sagt, warum der eine zum Beispiel Leid erfährt, warum die Sarah gestorben ist an Krebs und der andere erfährt Heilung oder wird erst gar nicht krank. Es gibt die Antwort, darauf gibt es nicht. Die Bibel macht aber was komplett anderes. Die Bibel sagt uns als allererstes, dass Gott gekommen ist, um mit uns zu leiden. Das ist die allererste Antwort, die es gibt. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um, dann ist die erste Antwort, Gott kam und hat selber gelitten. Und das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn wir uns das vorstellen, wie greife ich das? Es gibt kein Beispiel, das das wirklich ergreift. Ich habe keins gefunden, aber wir können ein bisschen näher dran gehen. Nehmen wir ein Kind eines Milliardärs, das in einer perfekten Welt aufwächst. Alles ist perfekt. Geld spielt keine Rolle, Reichtum spielt keine Rolle. Alles ist perfekt. Sauber, beste Technologie. Und dann wird dieses Kind irgendwie rausgebeamt und landet unter einer Brücke in Jakarta in einem absoluten Slum. Das kommt nicht mal in die Nähe dessen, was Jesus gemacht hat. Reicht nicht aus, aber vielleicht hilft uns das zu verstehen, von wo kommt Gott und seine Gegenwart und wo ist er hingegangen. Und der Punkt ist, der Slum, diese Probleme, dieser Dreck, die Aggression, die Menschheit, dieser Slum war ja auch nicht die ursprüngliche Schöpfung. Die ursprüngliche Schöpfung, die war in Gottes Gegenwart perfekt. Wenn Gott über etwas sagt, das ist gut, dann ist das gut. Dann ist es ja nicht schlecht. Das heißt, als die Schöpfung fertig war und Gott lehnt sich zurück am siebten Tag und sagt, hey, jetzt ruhe ich von meinen Werken, dann war das gut. Und vielleicht beschreibt das dann etwa, wie weit wir wirklich gefallen sind. Und wisst ihr, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Wir gewöhnen uns an diese Welt. Wir gewöhnen uns an die kleinen und großen Sünden und an diese Rebellion gegen Gott und an all diesen Dreck und Schmutz. Und dann fällt uns das gar nicht mehr so auf, wie tief wir in Wirklichkeit gefallen sind. Wir kommen von einer ursprünglichen, perfekten Schöpfung, wo alles perfekt ist und haben diese Welt und wir sehen es manchmal nicht. Manche sehen es mehr oder weniger. Wenn ich in der Ukraine, wir waren im Januar ziemlich nah an der Frontlinie dran, also so nah, wo man fahren durfte, und dann haben wir Dörfer besucht, die komplett zerschossen waren, da sieht man das dann offensichtlicher, was der Mensch eigentlich was der Mensch in der Lage ist. Und das Problem ist ja, dass diese Leute, die da gekämpft haben, waren vorher normale Leute. Viele wurden eingezogen und dann passiert diese Aggression im Krieg, dann passieren Gewalt gegen andere Menschen. Das steckt in uns drin. Das ist wie ein Same, der in uns drin steckt. Und wenn der aufgeht im richtigen Boden, ist der normale Mensch zu unglaublichen Bösen in der Lage. Da gibt es Studien über die Grenzwärter in KZs, die nach Hause gegangen sind und eine Familie mit Kindern hatten, aber zu Monstern in diesem KZ wurden. Normale Menschen. Wir sind so tief gefallen und das ist das, was um uns herum diese Zerstörung bewirkt. Unser Körper, unsere Seele wird angegriffen von einer Welt, die abgefallen ist von Gott. Und das ist die Erklärung, die die Bibel gibt. Wir leben in Rebellion gegenüber Gott. Und diese Welt, die um uns herum ist, hat Auswirkungen auf uns und befleckt und beschmutzt uns. Und deshalb braucht es diese Reinheit von dem Blut von Jesus. Deshalb steht im 1. Johannes direkt am Anfang, dass wir gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit. Das hat was mit der Kraft zu tun, die in ihm ist und in uns hineinkommt und uns schützt vor dieser Welt. Aber diese Welt hat trotzdem Auswirkungen. Und das ist die zweite Antwort. Wir wissen nicht, warum individuelles Leid passiert. Das werden wir wissen, wenn wir in die Ewigkeit treten. Wir wissen aber, dass Jesus selber kam und gelitten hat und das auf sich genommen hat. Und wir wissen, warum er kommen musste, weil diese Welt so tief gefallen ist und weil es in dieser Welt diesen Schmerz und den ganzen Dreck gibt, der durch die Rebellion gegen Gott passiert ist. Und das ist tatsächlich kein leerer Trost. Das sind Worte des Lebens, denn auf der anderen Seite wissen wir den Plan Gottes, diesen Heilsplan, das ist so ein tolles deutsches Wort, das gibt es in Englisch nicht so richtig. Da kann man sagen, Redemptive Plan of God, aber dieses Wort Heilsplan, ja, Jesus ist der Heiland. Ich weiß nicht, wer das kennt, ich kenne das noch als Kind, ja. Jesus ist der Heiland, was für ein geniales Wort. Das ist der Plan, wo Gott sagt, okay, ich habe diese Welt mit diesem ganzen Schmerz, der da ist. Und ich komme und ich baue mein Reich mittendrin. Wie Oasen in der Wüste schaffe ich Räume für euch, in denen mein Reich da ist, in dem ihr meine Kraft erfahrt, lebensspendende Kraft, in dem ich, Jesus, das lebendige Wasser bin. Was erfahrt ihr in mir? Wie gehen wir also mit Leid um? Wie gehen damit um, dass wir glauben? Es gibt so einen genialen Vers, der sagt, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Und wisst ihr, dieser Vers, dieses Wort, das hier benutzt wird, in der Wortwurzel, ist das Wort Rapha. Das heißt nicht, haltet den Mund, ich bin Gott, ja, sondern das heißt, haltet inne, stopp, innerlich, legt ab, das ist diese Bedeutung, lasst los. Wenn also hier Gott sagt, sei still und erkennt, dass ich Gott bin, dann sagt er das in eine Situation rein, in der Jerusalem belagert wird und unter massivem Druck ist, wo du sagen würdest, es braucht jetzt nicht Stille, es braucht jetzt Action. Und trotzdem sagt Gott, seid still. Und für uns ist das tatsächlich das Stillwerden in dem, was um uns herum passiert wird. Und was machen wir in dieser Stille, wenn wir loslassen, wenn wir uns fokussieren? Dann rücken wir Gott wieder in die Mitte unseres Lebens. Er ist die Sonne, um der unser Leben sich drehen soll, nicht andersherum. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Glauben ist eben nicht irgendwie so eine Maschine, wo ich Münzen reinwerfe und je mehr ich glaube, je mehr bekomme ich raus. Sondern Glaube ist tatsächlich zu erkennen, wer er ist. Denn wenn ich erkenne, wer Gott ist, wenn ich ihn erkenne, dann rückt er automatisch in das Zentrum meines Lebens und alles andere dreht sich drumherum. Und dann kann ich Leid wie auch sie gleichzeitig erfahren. Ich kann erfahren, dass wir für Kranke beten und ich kann erfahren, dass wir für andere Kranke gemeinsam tragen. Denn das ist der letzte Auftrag an uns. Wenn wir Leid sehen und erfahren in unserer Mitte, dann haben wir das zusammen zu tragen. Das ist Gemeinde. Das ist der Auftrag. Und dann gehen wir den Weg zu Ende im Sieg und im Tragen von den gemeinsamen Bürden und Leiden. Und wir können das, wenn wir still werden, wenn wir still werden, wenn wir richtig still werden, loslassen und uns auf ihn fokussieren. Und das wollen wir gleich im Lobpreis, im Worship machen. Wir wollen innerlich still werden und ihn im Mittelpunkt unseres Lebens setzen. Lass uns den Vater sehen gleich. Lass uns die Augen schließen im Worship und den Vater sehen, dass er in dem Mittelpunkt von allem ist. Und dann erfahren wir beides. Wir erfahren das angebrochene Reich, das hier ist, in unserer Mitte, in seinem Namen. Erfahren wir Zeichen und Wunder. Und genauso, wenn wir Leid erfahren, können wir es tragen, ertragen und gemeinsam tragen als Gemeinde. Amen.
Vielen Dank, lieber Matthias, für diese Predigt. Und vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast in dieses aufreibende und manchmal auch zerreibende und zermürbende Leben zwischen den Zeiten. Ich möchte euch gerne eine Story erzählen. Und ich habe als Kind viele schlimme Dinge erlebt und ein schlimmes Ding war für mich sehr, sehr, sehr prägnant, weil es wirklich Auswirkungen auf mein gesamtes Leben hatte. Als mein Mann mich kennengelernt hat vor 20 Jahren, da hat er ganz schnell festgestellt, dass ich massive Schlafstörungen habe, weil ich die Dunkelheit nicht ertragen konnte. Sobald abends anfing, dass die Sonne unterging, da kam in mir so eine furchtbare Panik auf. Ich konnte es nicht ertragen, dass die Sonne untergeht. Das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich hatte lange gebraucht, um das zu verstehen und ich hatte eine Therapie gemacht und in dieser Therapie kamen wir drauf, warum das so war. Aber diese Therapie, die ging auf die Symptomatik ein, sie erkannte die Wurzel, aber sie konnte die Wurzel nicht auflösen. Ich sage nicht, dass Therapien schlecht sind, ich bin Befürworterin. Wer hört das bitte mit den richtigen Ohren? Und in dieser Therapiestunde wurde klar, diese Angst davor, dass die Sonne untergeht und die Dunkelheit kommt, die kommt daher, dass ich in meiner Kindheit eine Nacht lang völlig allein unter schlimmen Schmerzen als Bestrafung für meinen Ungehorsam allein in einem Zimmer verharren musste. Die meisten, die mich kennen, kennen diese Geschichte, dieses stundenlange Knien auf getrockneten Bohnen als Strafe. Und das hat mich so, so lange beschäftigt. Und ich habe Gott nach dem Warum gefragt. Warum muss ich so ein Leid ertragen? Warum erzählen andere mir von ihrer wunderschönen Kindheit, inklusive meines Mannes? Und ich musste so komische Sachen erleben. Warum? Und ich habe diese Geschichte mitgenommen mit unserem Pastor und hat gesagt, die Frage nach dem Warum kann ich dir nicht beantworten. Aber wir fragen Jesus, wo bist du gewesen? Und wisst ihr, ich habe mir, wenn wir uns Gerechtigkeit vorstellen, dann stellen wir uns oft Genugtuung vor. Und ich habe dann gedacht, naja, wo ist Jesus gewesen? Vielleicht war er da so der wütende Jesus, na, der sich gedacht hat, ich mache euch alle platt. Und ich habe wirklich gesagt, Heiliger Geist, zeig mir das. Jesus, wo bist du gewesen? Und ich sah vor meinem inneren Auge, wie Jesus neben mir als kleinem Mädchen kniet und jämmerlich mitweint und mit mir leidet über diesen Schmerz. Es hat den Schmerz nicht ausgelöscht. Das ist ein Schmerz, den werde ich für immer tragen. Es ist Teil meiner Historie. Aber es hat meinen Fokus verändert. Das Warum wird er mir vielleicht irgendwann mal erschließen. Ich habe diese Frage im Moment gar nicht in mir. Aber zu wissen, Herr Jesus, du hast mitgelitten, es verändert mein Herz. Es verändert meine Perspektive auf mein Leben. Und deshalb, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Warum stehst du noch hier? Ich möchte euch einladen, in diese Worship-Zeit mit reinzugehen. Und vielleicht hast du Schmerz in deinem Leben und du bist damit unterwegs. Ich möchte dich einladen, unser Ministry-Team aufzusuchen. Das sind heute, glaube ich, Anna und Bettina, laut meinem Informanten Pascal. Aber ich glaube, Matthias, du stehst auch dafür zur Verfügung, wenn Leute dich ansprechen möchten und Gebet von dir in Anspruch nehmen möchten. Warum erzähle ich euch das? Weil es Teil unserer Realität ist. Und es ist Teil unserer Realität, dass wir in Spannungen leben, dass wir in Zerbrüchen leben, dass wir in Zerriss leben. Mein Leben ist ziemlich gekennzeichnet davon. Und dennoch vertraue ich darauf, dass Jesus der Sieger ist. Und dennoch vertrauen wir darauf, dass er gut ist, dass er unser Gott ist. Auch wenn es weh tut. Und das ist gerade für mich auch so eine Phase, in der ich es ganz schwer aushalten kann, diese Spannung. Ich stehe hier und kann mich kaum bewegen. Meinen Arm kann ich nicht heben so richtig. Und so, also ne, ich merke es an meinem eigenen Körper. Ich hätte so eine Sehnsucht danach. Also von mir aus wäre ich bereit, dass Jesus wiederkommt und diese Zäsur neu beginnt. Und vielleicht geht es dir genauso. Und lass uns doch gemeinsam vor Gott kommen. Ich danke dir, Matthias, ganz, ganz herzlich.